Sag mal. Für alle, wir haben ja ein PayPal-Konto.
Ja.
Und da hat mich heute die Buchhaltung ganz wild angerufen und gesagt, sie hätten da eine Rückzahlung.
Aha.
Sie müssten was zurückzahlen an den Kunden über PayPal,
ja.
Finden aber den Knopf nicht mehr. Das ist normalerweise erst in dieser Transaktionsübersicht, gibt halt so verschiedene Sachen, aktivieren, Nachricht an den Nutzer und so weiter. Und unten war immer der Punkt Rückzahlung senden. Ja. Und der Punkt Rückzahlung senden, der war leider weg. Einfach so, zack. Dann habe ich echt über eine Stunde in Foren und keine Ahnung, was mich rumgeturnt, bis ich wieder diesen Button gesucht habe, bis ich dann draufgekommen bin, da war eben oben so eine kleine rote Glocke und diese kleine rote Glocke hieß, dass wir noch nicht bestätigt haben, dass wir keine Umsatzsteuerpflicht in den USA haben.
Ah.
Der Account ist jetzt 14 Jahre alt. Das fällt Ihnen jetzt ein. Und das Beste ist, wenn du das Formular ist einfach eine Seite, wo dann draufsteht, sind Sie in den USA umsatzsteuerpflichtig? Ja, nein. Klickst Nein an, klickst auf Weiter, das war's.
Und es hat so ein bisschen was von diesem ESTA-Formular. Planen Sie einen Attentat in den USA?
Genau. Are you Nazi? No, okay.
Okay.
Auf jeden Fall führt das dazu, dass dadurch, dass wir dieses Formular nicht beantwortet haben, also kann maximal ein Monat sein und vor einem Monat konnten wir noch Rückzahlungen senden. Konnten wir keine Rückzahlungen mehr senden. Das steht aber auch nirgends.
Schlecht.
Und
meinst du, wir hätten eigentlich unsere User informieren sollen, dass wir nicht mit dem erwarteten beginnen in der Technikblase? Die denken sich jetzt wahrscheinlich, oh scheiße.
Was habe ich denn da gehört?
Die haben irgendwo in der Mitte angefangen oder sie haben es aufnehmen
verpennt. Nein, gehen wir über zu den richtigen. So. Jetzt kannst tief Luft holen. Gut. Alle, die es jetzt im Video sehen,
achtet
mal jetzt genau auf Stefan.
Das kennt ihr ja schon, aber im Podcast hört man es normalerweise nie.
Das stimmt.
Ja?
Deswegen mache ich das jetzt mal.
Wenn der Stefan mit seinem Start
mit der Vorstellung, mit unserem.
Jetzt kriegen wir es wahrscheinlich wieder nicht hin,
ist, ne? Das ist so eine, wie soll ich sagen, so ein Schalter, der da umgedreht wird.
Das ist so, zack,
Professionalität. Und nach dem Intro geht's dann wieder
vorbei.
Okay.
Hallo und
das ist jetzt echt gemeint.
Okay.
Schau nicht hin.
Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 74. Jetzt hatte ich mir eigentlich so einen tollen Introsatz überlegt, aber der ist jetzt irgendwie so halb obsolet, weil wir jetzt schon seit 3 Minuten sprechen. Ich wollte eigentlich sagen, uns Technik-Nerds wird ja manchmal vorgeworfen, so in Richtung Kellerkinder zu sein. Mhm. Ne? Dahin würde ich mich jetzt auch gerne verziehen, weil die Pollen fliegen und ich bin heute irgendwie komplett gaga.
Ich habe jetzt gelesen, dass Tonic Water dagegen hilft.
Viel Tonic Water. Mit Gin oder ohne?
Ist egal.
Also, Gin,
also mit Gin.
Wenn du die Wahl hast, immer mit Gin.
Richtig.
Weil du weißt ja, sei immer du selbst. Es sei denn, du kannst Superman sein. Dann sei Superman.
Okay.
Und mit Gin ist man Superman. Also das werde ich vielleicht am Wochenende mal. Ich bin so platt. Ist bei dir auch? Geht?
Oder? Nee, es geht noch. Also ich habe ja heute seit ungefähr 3 Stunden so ein Kratzen im Hals.
Okay, schön.
Aber sonst
schön, dass wir nebeneinander sitzen.
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe so eine ganz seltsame,
rote Glocke.
Na, wie heißt die rote Glocke? Nein, so einen seltsamen Heuschnupfen. Ich habe so eine seltsame Allergieverlauf. Also bei mir ist normalerweise immer ganz früh, so im März ging es bei mir immer los. März, Ende März, Anfang April, also eigentlich um die Zeit, wie es jetzt ist,
also,
dann habe ich so nur 1-2 Wochen irgendwas, dann ist so eine Pause und im Juni geht's dann nochmal weiter.
Okay.
Ich weiß nicht, was es ist, ich habe mich auch nie testen lassen, nachdem ich als Kind irgendwann mal so einen Allergietest bekommen habe und dann 2 Wochen lang mit einem geschwollenen Arm rumgelaufen bin, habe ich mir das gedacht, das machen wir jetzt nicht mehr.
Herr Spiez, Sie sind auf alles allergisch, alles, was es gibt.
Ja, auf, das kann sein.
Auf Wasser.
Auf Wasser.
Oder Gin Tonic, das wäre ähnlich schlimm.
Gin wäre ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Ich hatte ja bei der Bundeswehr einen Kameraden, der war auf Baumwolle allergisch.
Das ist, glaube ich, nicht sehr lustig für den Kameraden gewesen.
Der war auch dann nach ich glaube, ungelogen nach einer Woche war der weg.
Weil sie
nichts zum Anziehen hatten. Und
krass.
Der wurde dann als, alle, die beim Bund waren, wissen, dass das KZH bis DZE. Krank zu Hause bis Dienstzeitende.
Ah.
Das heißt, okay. Er wurde einfach vom Dienst freigestellt.
Auch nicht schlecht.
Also,
ja. kommt drauf an, wenn seine Karrierepläne bei der Bundeswehr lagen,
dann war es ziemlich. Dann hätte er sich so in Plastikfolie einpacken müssen, bevor er in seine Unterwäsche schlüpft.
Ich glaube, das ist auch nicht so gesund.
Ja. Aber eigentlich wollen wir über was anderes reden. Wir
wollen richtig, das ist ja hier die Technikblase, nicht die Kellerkindblase. Und die Bundeswehrblase ist auch nicht so.
Mit was fangen wir denn an? Mit dem Elefant im Raum, Facebook.
Elephant in the room, ja. Jeder, der in den letzten, sag mal, 48 Stunden irgendeine Medienseite besucht hat, und sei es auch nur Facebook, hat mitbekommen, dass Mark Zuckerberg vor dem Senat ausgesagt hat.
Ja.
Also man hat es mitbekommen, nicht zwingend mitbekommen, was er ausgesagt hat, weil seine Aussagen auch, gut, die hätte auch ich treffen können eigentlich, weil er hat halt eigentlich gar nichts gesagt und bei den wichtigen bei den wirklich wichtigen und investigativen Fragen kam meistens die Antwort, da muss ich mein Team vorher fragen, weil er selber irgendwie nicht genau weiß, was Facebook wohl gerade macht.
Aber er hat ja eine pathetische Rede gehalten, dass ihm ja immer die Verbindungen seiner Nutzer wichtiger sind als die der Ertrag und die Werbekunden.
Ja,
Und dass er natürlich das alles nicht so gemeint hat und dass er doch eigentlich nur seine Chicks auf dem College bewerten wollte und nicht hier so einen Soziopathen als Präsident einsetzen
das
wollte.
Das ist ja auch so ein Bild, das er gerne von sich zeichnet. Also so, das ist so ein bisschen dieser Techie-Nerd, der eigentlich gar nichts war, das ist alles so ein bisschen harmlos und da geht's dann auch nicht um Gewinn und Ertrag, sondern eigentlich wie war das bei Google, tu nichts Böses.
Ja,
also
don't be evil.
Immer so in die Richtung. Das ist alles schon einigermaßen gut ausgearbeitet worden, genauso wie die Memes, weil Mark Zuckerberg im Prinzip genauso aussieht wie Lieutenant Commander Data und sich genauso verhält wie Lieutenant Commander Data.
Er sah echt krank aus, oder?
Ich fand, er sah echt nicht gut aus. Also,
er war total blass, hat Augenringe gehabt, wahrscheinlich hat er nicht viel geschlafen oder er hat einen guten Maskenbildner.
So, oh, der Dutzi-Dutzi-Marker tut mir schon ein bisschen leid.
Ja, also, das kann ja alles sein. Also, vielleicht hat er ja die Typen von The Walking Dead engagiert, damit die auch mal was Produktives machen.
Was ich aber auch bemerkenswert finde, also von den Aussagen oder von den Nicht-Aussagen von Mark Zuckerberg abgesehen, ist, wie wenig Ahnung, die Kongressabgeordneten von dem Thema haben, über das sie jemanden befragen. Und das ist halt schon massiv. Okay, die sind alle irgendwie 40 Jahre älter. Vielleicht wäre es dann aber sinnvoll gewesen, da jemanden hinzusetzen, der halt als Experte gilt, um die Fragen zu stellen. Also das ist schon irgendwo bitter.
Ist das nicht das Problem unserer Zeit? Um es mal ganz dramatisch zu formulieren. Ich meine, es ist ja wirklich so, Politiker, du brauchst halt Zeit, um in die Position zu kommen, dass du die nötige Macht und den nötigen Einfluss hast, um so in so einem Senate-Hearing zu sein.
Ja.
Und Zeit bedeutet, dass du dann inzwischen alt bist. Also ich meine, die Jungspunde da mit ihren 70 Jahren, die sind ja, die sind halt in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Und dementsprechend ist natürlich, ich glaube, das ist ja auch wirklich das große Problem an dieser ganzen Gesetzgebung, die weltweit gerade stattfindet oder an diesen ganzen Sachen, dass das Leute verabschieden, die nichts damit, die wenig damit zu tun haben, teilweise eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben.
Und die in einer
Zeit aufgewachsen sind, wo es noch nicht mal YouTube gab.
Und die in 10 Jahren sagen können, ist mir egal, weil da lege ich dann unter der, na gut, das machen sie ja nicht mal, also in Teilen, aber es ist schon so, ja, und klar ist das ein Problem. Ich habe letztens, geht jetzt wirklich ein bisschen weg vom Thema, ein tolles Interview mit einem Startup-Gründer, mit einem erfolgreichen Startup-Gründer gelesen, der gesagt hat, ja, viele CEOs, also viele Geschäftsführer sitzen an der Position für Verdienste, die sie vor 30 Jahren, also das sie vor 30 Jahren gemacht haben und dann eigentlich nur noch nach Erfahrung handeln, was halt in der heutigen Zeit
clever ist. Das ist aber genau das Thema. Also ich meine, das zieht sich bei Firmen ist meistens ja auch so. Ja. Oder ist oft auch so. Und da Da ist es aber so, dass meistens, oder, ja gut, ich meine, da müssten halt die Gesellschafter sagen, hey, der CEO darf maximal 30 Jahre alt sein, dass er den Puls am Finger der Zeit hat. Nein, umgekehrt, den Finger am Puls der Zeit hat.
Zeichne mir mal ein Bild mit Worten. Wie sieht der Finger der Zeit aus?
Der Finger der Zeit. Alt und schrumpelig. Nein, das zieht sich halt auch alle Dinger durch. Und da sind halt diese Tech-Companies relativ unbehelligt auf weiter Flur, weil sich keiner traut, was dagegen zu machen, weil keiner eine Ahnung hat. Und auch keiner aber zugeben will, dass er keine Ahnung hat davon, oder viele nicht zugeben wollen, dass sie keine Ahnung davon haben, weil die haben ja schon immer Politik gemacht. Und die müssen das ja wissen, weil die haben ja schon immer Politik gemacht. Richtig. Und die wissen ja, wo der Frosch Locken hat. Und das einzugestehen ist, glaube ich, echt ein Thema, wo sich viele schwer tun, wo, keine Ahnung, wir uns wahrscheinlich in 20 Jahren auch mal, gut, ich meine, bei mir ist es hier jetzt schon. Ich meine, ich bin jetzt immerhin schon 40, aber ich komme zum Beispiel mit Snapchat nicht klar. Und das ist echt ein Thema,
ja.
Wo ich sag, das muss ja am Alter liegen. Also ich empfinde mich jetzt schon noch als jemand, der gern Neues ausprobiert und der gern, wie soll ich sagen, den Puls am Finger der Zeit hat. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schon so, dass es jetzt so Entwicklungen gibt, die ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann und die ich nicht verstehe. Und ich glaube, das ist wirklich Alter.
Ja. Ja, spielt mit Sicherheit eine große Rolle.
Ja.
Aber du bist ja schon auf gutem Wege, ne? Einsicht ist der erste Weg.
Ja.
Besserung muss es ja dann nicht sein. Also du musst ja nicht sagen, ich bin der größte Snapchat-Experte der Welt und in einem Media oder deine Kunden in Richtung Snapchat beraten.
Ja, da braucht man halt jüngere Leute, die einen so weit bringen. Und das ist ja das
Problem. Aber den Leuten glaubst du dann im Zweifel nicht, weil sie keine Erfahrung haben. Ja. Also diese Congressmen und Senatoren und was auch immer hier Mark Zuckerberg befragt haben, die haben mit Sicherheit auch Berater im Team, die jünger sind oder die wirklich in der Materie drin sind. Nur einem 25-Jährigen, also eben, wenn du halt eine gewisse Schwelle hast von, oder auch eine gewisse Meinung von dir selbst, musst du ja auch erstmal zulassen, dass du dir von einem 25- oder 30-Jährigen wirklich was erklären lässt auch.
Und ja, vor allem, weil, also ganz ehrlich, wahrscheinlich auch, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das in den USA ist, aber bei uns ist es ja oftmals so, dass die Berater dann meist oder dass die Leute, die Ratschläge geben, dann auch nicht die sind, die vorher, keine Ahnung, 15 Semester Gamologie studiert haben, sondern das sind die Politiker werden wollen, um in die Nähe der Leute zu kommen oder die in der Nähe sich der Leute aufhalten, die halt schon Politiker sind. Und die haben halt auch ein ganz anderes Bild. Insofern gibt es ja immer mal wieder diese Forderung, dass zum einen Politiker ab einem gewissen Amts, wie soll ich sagen, Macht, nur eine gewisse Anzahl von Legislaturperioden auf der Stelle sein sollen. Hat, glaube ich, sogar Söder jetzt letztens wieder vorgeschlagen, was mich echt überrascht hat.
Naja, dass er halt, will halt einen Seehofer weg haben.
Naja, den hat er ja jetzt weg.
Ja, aber davor nicht.
Naja, der hat es dann nachgesagt.
Ach so.
Also das war schon was mich überrascht hat. Also ich weiß nicht, soll es eine Altersbeschränkung für Ministerpräsidenten, Kanzler, sonst irgendwas geben? Ich meine, schau es doch mal an. Ich meine, die Merkel ist jetzt, wie alt ist die? 62, 63? Die ist doch 60, oder? Müssten wir jetzt mal googeln, aber die Merkel ist ja wirklich eine von den
von den Jüngeren eigentlich.
Ja.
Vor allem gewesen.
Also schau dir mal die an. Die ist 63 ist sie. Ja. Ein Adenauer oder ein Kohl, die waren doch schon tot. Die waren doch schon tot, wie sie Bundeskanzler wurden. Also ich meine, das ist doch schon an sich ein Problem. Ich meine, natürlich auf der einen Seite ist Erfahrung, aber in der heutigen Zeit, wo sich einfach jedes Jahr so viel ändert, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass du mental, nee, nicht mental, das ist es ja gar nicht, dass du von deiner Einstellung her neugierig bist und alles wissen willst. Und das sage ich mal nicht mal so. Also ich bin
neugierig sein und alles wissen wollen ist ja okay, aber du musst dich nicht gleichzeitig damit auskennen können, weil das geht gar nicht.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also ich bin jetzt jemand, ich bin jetzt kein klassischer CDU-Wähler, sagen wir mal so, aber ich finde, was Merkel macht, an sich ziemlich gut, und was man so mitbekommt, ist ja jemand, der sehr wohl sehr gut zuhört und sehr wohl unglaublich viel Wissen ansammelt und das auch einsetzt. Das kommt halt meistens nicht so rüber und sie wird ja, das Ausmerkeln ist ja inzwischen so ähnlich wie das Aussitzen vom Kohl damals. Aber ich weiß nicht, wie wir das in den Griff bekommen. Also vielleicht eine Obergrenze fürs Alter. Du darfst nicht mehr ab 41 Bundespräsident werden, sondern du darfst maximal bis 45 Bundeskanzler werden. Und bis 40 darfst Ministerpräsident werden.
Ja, dann wird über Altersdiskriminierung in der Politik gestritten werden müssen. Das ist dann auch wieder blöd.
Ja, ich weiß es nicht. Und dann halt auch, gut, ich meine, kann man ja machen. Keine Ahnung, du hast irgendwie 40 Jahre Zeit oder sagen wir mal 22 Jahre Zeit, dich auf dieses Amt vorzubereiten. Dann wirst 8 Jahre Ministerpräsident und dann hast ausgesorgt. Dann darfst du aber auch nicht mehr in die Wirtschaft. Wäre doch ein System, das man sich überlegen konnte. Aber das werden wir ja nicht. Zurück zum Thema.
Also wir fordern. Ja, Facebook jetzt total böse.
Volksfreund fördert.
Facebook jetzt total böse. Hashtag Delete Facebook Movement auf Twitter schon, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ich habe letzte Woche den Logbuch Netzpolitik Podcast gelesen und Linus Neumann hat das relativ treffend formuliert. Warum erst jetzt? Oder mir ist es unverständlich, woher jetzt diese Aufregung kommt. Ich meine, die Fakten, die sind jetzt seit über einem Jahr klar, was passiert ist. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass...
Na, die Größenordnung war nicht klar. Die Größenordnung war nein, so, nein, war nein, so. Nein.
In
war
dem
so
Artikel in der, wo waren das, war das die, den wir auf unserem Vortrag da, oder den ich auf dem Vortrag zitiert habe. Ich habe nur gezeigt, wo die Bombe liegt. Das war doch irgendwann letztes Jahr, bevor Trump Präsident geworden ist.
Kann möglich sein.
Und schon da hat er gesagt, er hat zu dieser Zeit über seine was waren das? Keine Ahnung, Masterarbeit, Dissertation, keine Ahnung, hat er ja die meisten Sozialprofile der Welt gesammelt. Mhm. Und er ist damals ja schon davon ausgegangen, dass es um die 20 Millionen sind, die er da gesammelt hat. Und das war ja, also ich meine.
Nee, es geht, ich glaub nicht, dass der Aufschrei jetzt kommt, weil praktisch über die Profile analysiert werden kann, wie jemand tickt, sondern ich glaube, es geht erstmal um die Daten weiter, also die Daten, die tatsächlich zu Cambridge Analytica geliefert worden sind. Ich glaube, das ist einfach daraus erfolgt,
ja, aber
die Aufregung.
Ne, aber auch das verstehe ich nicht. Ich meine, das war jedem klar, der die API von Facebook angeschaut hat.
Ja, also wie viele Leute haben die Facebook API dann angeschaut?
So ziemlich jeder Entwickler.
Also, ja, aber was ist denn, ja, wir haben drüber gesprochen, wir zwei haben drüber gesprochen, haben das sogar nach draußen gesendet und es hat im besten Fall 900 Leute interessiert, die den Podcast gehört haben oder 1500 und keiner hat gesagt, da muss ich jetzt mal den Merkel anrufen.
Ja, ja. Ja,
wenn etwas medial Fahrt aufnimmt, so wie es jetzt passiert ist, dann steigt natürlich auch der Druck auf einen Konzern wie Facebook. Ja. Also, und ich glaube, das ist eigentlich der Mechanismus. Und dadurch, dass du diese Geschichte immer weiter schreiben konntest, weil immer mehr bekannt wurde, wie krass das eigentlich ist, obwohl jemand, der im Vorfeld schon längst hätte gesagt haben können, guck mal, das stimmt was nicht. So hat's halt auch der Peter auf der Straße mitbekommen.
Ja, wir hatten vor 4 oder 5 Jahren, weiß ich gar nicht, hatten wir doch so ein paar so Trolle, die auf unserer Facebook-Seite waren. Kannst du dich noch erinnern?
Gar nicht erinnern, nein, nein.
Kannst du dich nicht
nein,
erinnern? Nein, und da habe ich in ein Programm geschrieben, das quasi bei jedem Kommentar bei uns auf der Facebook-Seite überprüft, also quasi die Qualität des Nutzers versucht rauszufinden, indem ich geschaut habe, wann hat er sich angemeldet, wie viele Freunde hat er, wie lang ist er auf Facebook, wie lang sind seine Freunde auf Facebook und quasi ab einem bestimmten Score, den ich da errechnet habe, war der Kommentar ja erstmal gesperrt zumindest und wurde benachrichtigt. Und das geht jetzt zumindest schon mal nicht mehr. Aber das fand ich damals eigentlich ganz praktisch, dass man das rausfinden konnte. Heutzutage geht's halt nicht mehr. Und da bin ich auch wieder dabei. Ich glaube, dass die DSVGO da auch ein bisschen schon Vorarbeit leistet oder zumindest der warnend im Raum steht, dass jetzt die Großen sich auch Gedanken darüber machen müssen, weil Europa ist jetzt auch nicht der kleinste Markt für Facebook.
Das ist wahr.
Und wenn dann so Europa einfach mal wegfallen würde, wenn sie es nicht einhalten, dass sie dann sich überlegen, wie sie weitergehen. Also Google, ich habe gerade den Fall von Google, wir setzen ja Google Analytics ein. Mhm. Google hat jetzt schon seit 2 Monaten, bringt die regelmäßig Updates zur DSGVO, wie sie gedenken, die einzuhalten, was sie tun, um voranzukommen. Und die haben als Ziel, dass sie am 1. Mai, glaube ich, Datenschutz, also DSGVO-konforme Analytics für Europa bereitstellen.
Okay.
Und ich bin echt gespannt. Also ich sehe dem Ganzen ein bisschen positiv gegenüber. Da gibt es sogar einen ADV, einen Auftrag-Datenverarbeitungsvertrag,
okay,
den man sich bei Google runterladen kann. Und diese TOS, weiß nicht, technische Operationen, weiß nicht, TOS, weiß nicht, wie die Langform dazu heißt, also quasi die ein Protokoll, was mit den Daten passiert und so weiter, das bieten die auch an, dass man sich runterzieht. Also ich glaube, dass Google da auf dem richtigen Weg ist. Facebook habe ich ja schon in der letzten Episode ein bisschen gerantet. Finde ich da immer noch ein bisschen in der Bringschuld. Ich glaube, dass sie da noch zu wenig tun, dass sie die Chance nicht sehen, dass sie jetzt endlich mal dieses Image wegkriegen könnten von dieser Datenkrake.
Ich glaube, dass ja, Image wegbekommen. Momentan wäre es eine Luftnummer. Also wenn du PR-Arbeit machst, wenn du Image-Arbeit machst, ja, für Facebook momentan ist Schadensbegrenzung. Und in einem halben Jahr kannst du sagen, hey, wir haben nicht nur auf Basis neuer Gesetze, sondern auch weil hat Zuckerberg gesagt, weil die Verbindung der Nutzer wichtiger ist als die Werbeelemente, blablabla, dann hat's auch eine PR-Wirkung.
Ja, aber warum nicht jetzt? Ich meine, weil jetzt
jeder vermuten würde, jeder haut jetzt auf Facebook ein. Mhm. Die müssen jetzt unterm Radar fliegen. Also jetzt allein für die Medien- und Pressearbeit. Die müssen jetzt unterm Radar, doch, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, Facebook sagt, okay, die schalten das nächste Jahr keine Werbeanzeigen und geben keine Daten weiter. Das wäre natürlich eine,
das sind ja unterschiedliche Dinge. Also Datenweitergabe heißt ja nicht, dass sie keine Werbeanzeigen schalten. Also Datenweitergabe war ja das Problem. Ja. Datenweitergabe war ja, dass die API im Prinzip, dass du Daten abziehen konntest, die den Nutzer selber identifizieren können. Ja. Dass du die E-Mail-Adresse von Nutzern und Freunden von Nutzern rausfinden konntest. Solche Geschichten, dass du mit E-Mail-Adressen Facebook-Profile finden konntest und solche Geschichten. Ja. Das war das Problem. Das Problem war nicht, dass sie Werbeanzeigen schalten.
Nein, aber jetzt das als extremes Beispiel. Wir machen das jetzt nicht mehr. Dann wird es dir doch ausgelegt, okay, Trump, Senat, irgendwas hat gesagt, ihr dürft nicht. Dann wird doch dann argumentiert. Und dann wird einmal drüber berichtet und dann verpufft die Sache und keiner weiß und keiner setzt sich damit mehr auseinander. Aus der PR-Sicht. Wenn Facebook von sich selber aus in einem halben Jahr sagt, wir dämmen das ein und das ist nicht mehr und
das ist viel zu lang. Also ich meine, die werden nicht so lange überleben. Wenn das so
meinst du?
Ich glaube schon. Also ich glaube, da baut in der USA, bauen sie jetzt mächtig Druck auf. Die USA schaut interessanterweise schon die Shield auf die DSGVO, weil sie jetzt klar für Europa die einhalten müssen. Ja. Und es gibt einige Unternehmen, zum Beispiel OnePassword, die jetzt von ihrer Seite aus die DSGVO-Kompatibilität oder Konformität als Werbemittel in der USA einsetzen.
Okay.
Und ich glaube, dass Facebook da jetzt eine Chance vertut, wenn sie jetzt nicht sagen, ja, wir haben kapiert, wo das Problem liegt, wir wollen jetzt wieder zurück auf diese soziale Geschichte, Vernetzung. Mhm. Wir haben Folgendes vor, wir setzen jemand ein, vielleicht sogar jemand aus dem Datenschutzministerium, weiß nicht, ob es in den USA sowas gibt, aber jemand, der halt ausgesprochener Datenschützer ist, von der EFF zum Beispiel oder von irgendjemandem. Wir setzen da einen Beobachter ein, der in unsere Datencenter reinschauen kann, der unsere Protokolle, unsere APIs, unsere Dings mal durchgehen kann. Wir zahlen die auch dafür, dass sie das tun. Die sollen das mal durchgehen, die sollen einen Maßnahmenkatalog vorstellen, wie man was besser machen kann, und das setzen wir bis Ende des Jahres um. Sowas wäre, denke ich mal, eine Nummer, wo Facebook jetzt vor allem die Leute, die sich bis jetzt scheuen, auf Facebook zu sein, genau weg so einen Quatsch wieder einfangen konnte oder vielleicht sogar positiv rausziehen konnte. Und wenn sie es dann schaffen, dass du beim Targeting halt, ich meine, wenn du heute Anzeigen Targetest auf Facebook, natürlich kannst du es weiterhin eingrenzen, aber du kriegst halt keine persönlichen Daten raus. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also du kannst die Daten nicht mehr abziehen. Dass du als Plattform deinen Werbekunden die Möglichkeit anbieten willst, hey, gib mir mal alle Besserverdienenden in dem und dem Ort mit männlich, weiblich, keine Ahnung, mit denen und den Interessen. Das finde ich ja sogar auf eine gewisse Art und Weise sinnvoll, weil sonst kriegt halt jeder scheiß Werbung.
Ja.
Also ich meine, es verbessert natürlich auch die Werbung, aber dass ich jetzt sagen kann, nicht nur spielt denen die Werbung aus, sondern gib mir mal die Mailadressen, das ist das Problem.
Ja, ja, keine Frage, ich bin mir nur nicht sicher, ob das, ich habe das Gefühl, die Menschen, die, weiß ich nicht, sich innerhalb der letzten 10 Jahre, wie lange gibt's Facebook? 8?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, dort angemeldet haben, da haben sich die aller wenigsten Gedanken über genau solche Dinge gemacht. Also über Datenweitergabe. Also wirklich vielleicht 2%.
Ja, ja.
Also müsste Facebook jetzt im Prinzip erstmal, ja, die brauchen bessere Presse, die brauchen jetzt überhaupt irgendwas.
Du kriegst ja keine Positives. Presse besser, wenn du nichts machst.
Nee, aber du bleibst.
Du kriegst keine Presse, wenn du nichts machst.
Das ist aber.
Ganz im Gegenteil, die Presse haut halt auf dich drauf momentan.
Momentan,
und wenn du dann
momentan so können sie es, ich meine, können es aber nicht vermeiden.
Und sie können es vermeiden, indem sie sich hinstehen und offensiv dagegen vorgehen und sagen, hey Leute, ja, wir haben es verstanden, wir machen das und jenes.
Dann würden sie ja aber noch mehr Fehler eingestehen, als sie es jetzt schon gemacht haben.
Also ich meine, bei der Presse, die Facebook momentan kriegt, gibt es, glaube ich, keinen schlechter.
Oh, das glaube ich schon.
Also ich meine,
du wenn kriegst, Zuckerberg wirklich Data war, ist und kleine Kinder isst.
Ich habe, war das Motherboard? Ich weiß nicht, ich habe letztens, hat einer tatsächlich hergegangen und hat die Facebook-APIs von 2013, 14 irgendwie mit denen von heute verglichen und hat gesagt, was halt diese Auswirkungen waren, welche APIs mal eingeschränkt wurden, welche API wieder dazukommen sind und so weiter. Und der hat es halt auf ein Detaillevel gemacht, wo glaube ich sogar in den Kreisen oder die jetzt in Mainstream durchschlagen. Und jetzt hat Facebook vor einer Woche haben sie angekündigt, dass sie keine Ahnung gewisse Sets von API nicht mehr zulassen. Aber das ist halt einfach bloß ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das verpufft halt. Ich meine, da hat niemand drüber geschrieben, weil das war halt eine Mail an Entwickler. Hey, pass mal auf, das geht nicht mehr. Also ich glaube, dass Facebook da aktiv gegensteuern sollte. Und wenn sie das nicht tun, dann verpassen sie da eine Chance.
Aber lass uns über Medienserver sprechen.
Lass uns über Medienserver.
Wir kommen da nicht auf. Das sind einfach zwei verschiedene Konzepte, glaube ich. Die
ja.
Ja.
Naja.
Das machen wir nach dem Podcast dann.
Mehrere andere Konzepte gibt's auch bei der Abspeicherung von Medien. Haben wir gerade vorher noch im Vorgespräch
bekommen. Das ist wahr.
Das war schon ein bisschen länger. Ich hatte folgenden Fall. Ich habe mein Sohn hat eine DVD bekommen, eine DVD-Box. Der hat immer, habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt, der hat immer den Dino-Zug sogar angeguckt auf Netflix. Und der Dino-Zug ist nicht mehr auf Netflix seit 1. April.
Oh, das ist.
Das heißt, die haben ein Unlisting vorgenommen vom Dino-Zug.
Erzähl es mal einem Dreijährigen,
wie das mit den Listings und Unlistings auf Streaming-Plattformen funktioniert. Das heißt, es musste eine neue Lösung her.
Ja.
Ich habe ich habe selber bei mir nachgeschaut und deswegen ist es jetzt auch so quasi ein Topic geworden. Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren mit Mediaserver angefangen.
Okay.
Mein erster Blogpost war von 2008. Damals war es noch ein Sack voll Schmerzen, sondern das Kleine. Also damals gab es noch keine Blu-ray, damals gab es hauptsächlich DVDs. Ja. Damals gab es noch sowas wie Plex oder Kodi oder XBMC gab es noch nicht. Also es war einfach ein Sack voll Schmerzen. Ich habe damals angefangen, DVDs einzulesen mit einem Programm, das sich Rip-It nannte. Das gibt es heute noch und funktioniert immer noch genauso gut. Der hat im Prinzip die DVD genommen und auf die Festplatte geschrieben.
Ja.
Klammer auf, damit natürlich den Kopierschutz umgangen.
Richtig.
Aber das war ja gewollt. Und dann konnte man mit so Tools wie Handbrake oder es gibt von Elgato gab es mal einen H264 Encoder, so ein Hardware-Stick. Dann hast du einen Computer mit USB angesteckt und dann hat der H264 encoded. Okay. Damit konntest du dann die Files rausrechnen. Dann hast MP4 gehabt oder H264 eben auf dem Mac und hast die dann, ich habe die damals dann in iTunes reingeworfen.
Okay.
Habe dafür so ein RAID, externes RAID an meinem iMac gehabt. Da lief iTunes drauf als Playout und da war dann quasi als letztes Element in der Kette war dann ein Apple TV an meinem Fernseher. Damals noch Röhrenfernseher und das war ein unglaublicher Hack, ein Apple TV, der nur HDMI konnte, an einen Röhrenfernseher anzuschließen. Aber ich hab's geschafft und ich konnte dann über den Apple TV meine Filme von iTunes runterschauen.
Die Zeit, die du damit aufgewendet hast, diesen damals 2008 Media Server, das ja dann doch war, zu bauen, habe ich dafür verwendet, Filme zu schauen. Und ich habe meine Filme geschaut. Nun sagen wir, ich habe den Schritt des Rippens übersprungen und habe sie als Datei, wie soll ich sagen, zugespielt bekommen.
Aus unverdächtigen Quellen.
Und es war tatsächlich so, ich hatte dann, ich glaube, es war wirklich ein USB-Stick. Halt ganz billo irgendwo. Wir hatten dann einen DVD-Player mit einem USB-Port. Und ja, was haben die damals gehabt, diese USB-Sticks? Irgendwie maximal 8 Gigabyte wahrscheinlich. Ja. Und da hatten wir halt auf ganz normal 4:3 oder 16:9 war es.
Ja.
Ja. Halt irgendwie 30 Filme oder so.
Ja. Ich hab das ein paar Mal probiert und dazu bin ich zu sehr Filmfan.
Ja. Ja.
Also ich habe dann so Filme gehabt, wo halt erstmal 10 Minuten hat gut ausgeschaut und dann ist so die Kamera so leicht zur Seite weggekippt, die jemand ins Kino mitgenommen hatte. Und dann musste man so leicht den Kopf wegmachen. Also
der Ton
war
auch
immer. Und dann lief einer durchs Bild oder dann hat wieder nebendran die ganze Zeit jemand gelabert.
Es gab also schon wirklich gute Rips. Also ja, es gab schon, ja. wenn habe ich von Freunden gehört, wenn man sich lange genug damit beschäftigt hat, kam man auch in so Communities rein, wo dann wirklich, also entweder direkt irgendwie von diesem Band abgefilmt worden ist.
Es gab so Screener dann auch.
Also ja.
Das war dann so quasi das Qualitätsmerkmal, wenn man in den üblichen Börsen unterwegs war.
Richtig.
Wenn jemand einen Screener gehabt hat, dann war das quasi der Film von DVD runtergerippt.
Ja.
Meistens teilweise sogar vorm Kinostart, weil die Screener natürlich für die Presse oder für so relativ früh verteilt worden sind, damals noch. Ja. Aber das war schon eine wilde Zeit damals. Und da ich Filmfan war und eigentlich immer Filme auch oder die Filmmacher, so blöd sich jetzt vielleicht anhört, unterstützen wollte, habe ich mir Filme auch gekauft. Ich habe sie teilweise dann auch einfach bei eBay gekauft und habe halt für so eine DVD 3, 4, 5 Euro gezahlt, was dann weniger Zeit in Anspruch genommen hat, als einen Tag lang, 2 Tage lang auf den Film zu warten, bis er dann auf dem Rechner war, dann festzustellen, dass irgend so ein Trottel die falsche Tonspur reingepackt hat.
Oder Pornos.
Es
waren wirklich viele
Pornos. Die 2 Türme hatten plötzlich ganz andere. ja, genau. Auf jeden Fall war das damals so der Anfang. Inzwischen hat sich viel getan und momentan ist so mein Thema ist H265, also High Efficiency Video Codec, weil ich für einen kleinen relativ viele Serien jetzt, also Dinozug, sondern noch Biene Maya, halt so Kinderserien, aufs iPad bringen will.
Okay.
Und so ein Dinozug hat halt mal 20 Gigabyte momentan. Die kompletten Folgen. Und ich habe ein 32 GB iPad, der ein oder andere wird jetzt rechnen, da bleibt nicht mehr viel übrig.
Das ist wahr.
Und da hat ja Apple jetzt vor einem Jahr fast schon den HEVC, High Efficiency Video Codec, mehr oder weniger geadelt als Standard. Das ist H265, nicht mehr H264. Und das kann, der kann bis zur Hälfte Platz sparen bei gleicher Qualität.
Okay.
Und in dem Zuge habe ich jetzt gerade angefangen, meine ganze, also meinen Videoserver oder meinen Medienserver mal neu zu überdenken und auch meine ganzen DVDs und Blu-rays neu einzulesen.
Ach so, also du kannst praktisch, also du kannst nicht an AVI oder ein MPEG einspielen.
Doch, natürlich, aber das will man ja nicht. Ich will ja nicht ein komprimiertes H264 dann nochmal komprimieren. Also ich habe es mal ausprobiert. Ich habe es mit Dino-Zug habe ich so gemacht. Aber ich habe gedacht, ich brauche mal wieder ein Projekt. Also habe ich mal jetzt angefangen. Ich habe nicht mehr viele DVDs und Blu-rays. Ich habe viele jetzt inzwischen auf iTunes gekauft, wo es halt einfach zur Verfügung steht, wo du viel streamen kannst. Aber ich habe nicht so ungefähr so, ich würde mal sagen, 200 Blu-rays und nochmal so 100 DVDs vielleicht, plus ein paar Serien. Und da bin ich gerade dabei, die einzulesen. Und meine Güte, ist das einfach geworden. Also es ist ja inzwischen echt kein Problem mehr. Also Rippet gibt's weiterhin. Ja. Und dann gibt's ein Tool, das nennt sich MKV, Make MKV. Ja. Und das macht im Prinzip nichts anderes. Ich habe ein Blu-ray-Laufwerk am Mac, das geht sogar auf dem Mac. Tu die Blu-ray rein. Dann liest er die kurz ein, zeigt mir so die Tracks an, die er so hat. Da kannst du auch gleich sortieren und sagen, zeigen wir nichts an, was unter 10 Minuten ist, weil das ist eh bloß Werbung oder Privacy-Kack.
Ja.
Warnhinweis. Dann hast du deine Tracks, Main-Feature, keine Ahnung was. Mhm. Klickst dann hin, kannst dann noch die Audiospuren und die Untertitelspuren und eventuell so erzwungene Untertitel, so Foreign-Language-Geschichten auswählen. Mhm. Klickst auf Go und dann fällt hinten MKV raus.
Zu den erzwungenen Untertiteln. Das gab's auch oft bei diesen Rips.
Ja.
Aber die waren dann nochmal in ganz anderer Sprache.
Ja, ja.
Dann war's nämlich auf Russisch.
Ja.
Und ich mein so, ha, das wäre jetzt schon wichtig gewesen für die Story. Scheiße.
Ja, ja. Genau, und damit habe ich jetzt angefangen, meine DVDs einzulesen. Dabei festgestellt, dass mein tolles Mediaset, ich kann euch da Plex ans Herz legen, also ich bin mit Plex sehr glücklich, läuft auf dem Synology, QNAP, allen möglichen.
Also ich hab's auf QNAP auch schon mal gehabt. Ich habe nur ich habe diesen Anwendungsfall nicht bei dir.
Genau, dann hast du Plex installiert, schmeißt die Filme in einen Ordner rein, der erkennt zu drei Viertel ungefähr die Filme, je nachdem, also erkennt die Filme richtig, über Namen. Wenn du sicher gehen willst, packst noch den IMDb dahinter,
IMDb,
Internet Movie Database, genau, Code dahinter. Dann erkennt er das, spielt dir dein Cover aus, macht deine Beschreibung schön, macht Vorschaubilder und so weiter. Bei Serien spielt er, wenn du dann auf dem Apple TV oder auf dem Fire TV so durchscrollst, spielt er im Hintergrund schon die Serienmusik so an. Also total schick. Plex kann inzwischen auch MKVs, also da kannst du einfach die MKV in voller Qualität jetzt quasi reinwerfen. Was ich jetzt noch machen werde, dann ist das eine Projekt ist quasi jetzt mal alle wieder einzulesen. Da habe ich ungefähr so jetzt 60 von 200 geschafft. Weil es dauert halt schon so.
Aber du musst schon noch manuell die DVD wechseln oder hast du deinen Sohn dafür abgerichtet,
dass ich habe da inzwischen auch wieder einen alten Mac Pro aktiviert, weil da halt so ein 1/4-Zoll-Laufwerk reinpasst, weil diese externen Slimline-Laufwerke bei der Hälfte der DVDs irgendwie, vor allem wenn sie ein bisschen älter sind, immer ein bisschen zum Spinnen anfangen.
Schlecht.
Und die großen 1/4-Zoll da schon gut sind.
Ja.
Und dann hast du es erstmal irgendwie auf deinem Plex und dann installierst du auf dem iPhone Plex und auf dem Apple TV oder auf dem Fire TV die Plex-Software, verbindest die mit deinem Server und kannst weltweit auf deine Mediathek zugreifen.
Per VPN?
Nee, der streamt. Der macht, also du verbindest dich quasi mit Plex.plex.tv. Das ist so ein Streaming oder so ein Proxy-Dingsbums. Bla.
Gedöns.
Ja, musst einen Port auf dem Router aufmachen, ein UDP-Port, dass halt das Streaming funktioniert. Und dann kannst du auf deine Filme zugreifen.
Das ist schon ganz cool eigentlich. Also wenn ich noch was hätte, was, ja, also ich besitze nicht, ich miete nur noch.
Ja.
Also es ist so, oder es ist im Amazon-Konto drin, ja, gekauft. Ich habe übrigens zuletzt mal wieder, ich habe meiner Frau einen Film geschenkt, den sie sehr, sehr mag. Gegen jede Regel übrigens.
Mhm.
Und wir leben ja im Vergleich zu Michael noch in der Steinzeit. Das heißt, wir haben einen Blu-ray-Player, der an unserem Fernseher hängt. Und wenn man, da drückt man auf den Knopf, dann geht der auf und man legt die Blu-ray rein und man schaut die Blu-ray an. Wenn man nur 10 DVDs oder Blu-rays besitzt, so wie das bei uns der Fall ist oder wie es bei mir der Fall ist, kann man das noch so machen, was mich allerdings massiv wieder angepisst hat. Und zwar unglaublich waren nicht überspringbare Trailer. Ja. Das ist halt, das gibt's noch,
ja,
wenn du jetzt aktuell das, was also, kaufst.
Das ist eins der Gründe, wieso ich damals angefangen habe mit diesem Media-Server. Also mal abgesehen davon, dass ich dass die Apple TVs billiger waren als vernünftige Blu-ray-Player, und ich keinen Bock hat, keine Ahnung, die Scheiben zu wechseln.
Ja.
Und vor allem dann halt, du steckst die DVD oder die Blu-ray rein, weil Blu-ray ist es ja echt noch schlimmer. Du steckst die Blu-ray ein, dann sagt dir dein Blu-ray-Player, hey, für diese Blu-ray brauche ich ein Firmware-Update, weil da irgendein Kack drin ist, das ich nicht kann. Dann lädst du erstmal eine Viertelstunde dieses Blu-ray-Player-Update, weil das natürlich auch von so Firmen kommt, die mit Update noch nie was zu tun hatten, wie zum Beispiel Sony oder Philips, die das einfach nicht können, dann hast du nach einer Viertelstunde, kannst du deine Blu-ray abspielen, wenn du Glück hast, vielleicht brauchst du dann nochmal ein Update, dann hast dieses Menü, wo die Hälfte der Zeit einfach so träge ist und so langsam funktioniert, weil es in Java programmiert ist, wo nichts funktioniert, dann denkst du, okay, jetzt scannt der Film an, dann kommt erstmal der, hey, du bist ein Verbrecher, kopier bloß diese Blu-ray nicht, Hinweis, in epischer Breite, dann kommen Trailer, die du nicht überspringen kannst, und dann hast du eh schon keinen Bock nach einer Dreiviertelstunde. Und dann kommt der Film. Und deswegen habe ich die eingelesen.
Warum kann man keine Trailer überspringen? Verkaufen die das dann teurer an Werbetreibende oder was? Das ist richtig. Das ist wie im Kino, ohne dass ich Popcorn habe.
Ja, genau. Also deswegen war ich schon immer ein Freund von so Media Center Lösungen, wo du einfach den Film hast und gut.
Oder
und doch, du kannst sogar in Plex, kannst sogar einstellen, dass sie dir Trailer von aktuellen Titeln vor die Filme hängen. Die sind überspringbar. Und du kannst auch einstellen, dass er einen Trailer für einen Film bloß einmal zeigt.
Ja?
Also du kannst da wirklich dein eigenes Erlebnis basteln. Cool, also Plex ist echt so ein Pick jetzt von mir. Ich will natürlich keine Empfehlung abgeben, weil ich Kodi jetzt nicht kenne. Vermutlich ist das genauso gut. Aber Plex ist echt so von der Einstellung her ganz gut. Es läuft auf jedem Synology, fast jedem Synology, auf den ganz kleinen läuft's nicht, weil da der Prozessor nicht ausreicht, aber auf den, spätestens wenn es ein 4-Bay oder eine ohne dieses J im Namen hat, J ist ja für ganz langsam bei Synology, dann geht es. Und es gibt noch einen Zusatzdienst, der nennt sich Plex Pass, der kostet einmalig 70 Euro, habe ich damals, glaube ich, gezahlt, oder 60 Euro für eine lebenslange Mitgliedschaft. Da machen sie so Mehrwertdienste. Also wenn du dann zum Beispiel Musik, kannst du ja auch damit abspielen, reinwirfst, dann kann so Compilations zusammenstellen, kann dir ganz viele Informationen über den Artist, über das Album, über keine Ahnung, was darstellen. Also mach so Mehrwertdienste.
Mhm.
Und Plex Pass-Nutzer kriegen halt irgendwie Features vorher. Also das muss man nicht machen, aber ich habe es mal gemacht, weil ich dich auch ein bisschen unterstützen wollte. Ansonsten ist Plex weiterhin kostenlos und also die Software ist kostenlos und ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also mein Weg ist, wie gesagt, Make MKV auf dem Rechner, dann Plex auf dem Server und ein Apple TV oder ein Fire TV mit der Software, dann zum Playout.
Oder per Hand Blu-rays anschauen, Trailer anschauen, dich als Verbrecher bezeichnen lassen.
Genau,
das macht, was Michael macht. Und dann den Film anschauen und vielleicht ruckelt er noch ein bisschen, weil du ein bisschen Staub auf der Blu-ray hattest.
Und ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil ich diese Blu-ray bezahlt habe. Was ist eigentlich mit diesen digitalen Kopien? Wie ist denn das heutzutage? Du hast doch Blu-rays. Hast du in letzter Zeit Blu-rays gekauft?
Nee.
Es gab ja mal eine, also ich weiß, dass damals war ein ganz großes Ding, dass du, wenn du die Blu-ray gekauft hast, hast du meistens eine Digital Copy dazu bekommen.
Richtig, richtig, ja. Stimmt, da war was.
Und das war eine Zeit lang, war das ganz gut. Da hat Paramount und Warner hatten, also für mich gut als Mac-Nutzer, die haben dann quasi einen iTunes-Code dazugelegt. Mhm. Du kannst den iTunes-Code einlesen und hast dann quasi in iTunes den Film runterladen können. Ja. Also musste ich nicht mehr rippen, sondern hab's da in iTunes gehabt. Dann hat Warner mit irgendwas, das sich Ultra Violet genannt hat, so einen eigenen Dienst natürlich wieder. Und wenn Content-Anbieter eigene Dienste für was machen, ist immer alles verloren. Und sowas da auch, das war einfach so grottig, hat nicht funktioniert und war einfach nicht gut.
Was gut ist, bald kommt das Wochenende. Es ist nicht mehr so lange hin.
Und was gut ist, wenn ihr was Gutes tun wollt und 700-800 Euro übrig habt, das iPhone
ist mir. Jetzt
in der Product Red Edition erschienen, das iPhone 8.
Wenn ihr was Gutes tun wollt.
Ja, Product Red ist diese AIDS-Hilfe.
Ach, ja.
Oder die, heißt die Product Red? Also diese Red-Kampagne halt. Und Apple macht da wieder mit, die machen das irgendwie immer gerade mid-Season, also zur Hälfte der Laufzeit von den iPhones haben sie dann eine rote Version, also die Product Red Edition. So auch jetzt vom iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Kann man sich kaufen, hat man ein rotes iPhone mit schwarzer Front, sieht, ich finde, kacke aus, aber...
Aber man hat ein bisschen
gespendet. Aber man hat ein bisschen für einen guten Zweck ausgegeben.
Oder ihr geht so mal spenden. Oder spendet genau. Blut. Das ist... Muss man nicht mal Geld dafür ausgeben und ist auch rot.
Ja. Da bräuchte ich aber danach eine Woche Urlaub. Ich kann doch kein Blut sehen und keine Nadeln. Naja, in diesem Sinne... Wir wünschen euch eine schöne Restwoche.
Macht es gut.
Und wir hören uns hoffentlich, nächste Woche ist
Newscamp.
Ja. Machen wir vom Newscamp eine kurze Folge?
Ja, das fände ich cool.
Wir machen nächste Woche wahrscheinlich vom Newscamp eine kurze Folge.
Also wenn ich beide Tage da bin. Wir müssen mal gucken.
Ja, in diesem Sinne.
Adieu.
Ciao.